Mein Vater war halt im Knast. Absolute Ungewissheit, ob er überhaupt nochmal wiederkommt. Ich hatte das Gefühl, ja, vielleicht stirbt er auch da drin, vielleicht wird er umgebracht. Es klingt halt so super kacke. Man will eigentlich sowas gar nicht aussprechen. Aber ich würde schon sagen, dass ich hier und da irgendwie Minderwertigkeitskomplexe hatte und auch hier und da irgendwie hab, so, ne? Und vielleicht auch aus diesem Ding, dass ich halt mich nie intensiv geschlagen habe und nie intensiv kaputtgeschlagen wurde. Also ich wurde schon geschlagen, aber das ist sehr persönlich jetzt. Aber ich glaube, das fehlt mir schon so auch ein bisschen in meiner Männlichkeit. Dieses Zeit heilt alle Wunden, das in meinem Fall trifft das nicht zu. Vielleicht bin ich auch sehr sensibel. Ich vermisse ihn ständig. So, das war auf jeden Fall der schwerste Verlust in meinem Leben, definitiv.
Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, muss ich sagen, dass Rap dort eine unglaublich große Rolle gespielt hat. Zwangsläufig hat deswegen auch unser heutiger Gast eine prägende Rolle eingenommen in dieser Zeit. Kool Savas. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich seine Mucke als Teenie hoch und runter gepumpt habe und sie mich einfach intensiv durch die Jugend begleitet hat. Es ist irgendwie absurd, dass wir uns jetzt Jahre später zum Interview verabredet haben und über mentale Gesundheit sprechen. Träumen lohnt sich und so. In unserem Gespräch geht es um die großen Fragen: Wer bin ich, wo gehöre ich hin und was möchte ich später aus meinem Leben machen? Kool Savas hat eine alles andere als leichte Kindheit hinter sich. Früher Umzug in ein schwieriges Berlin, Vater im Gefängnis und schon sehr früh Verantwortung für die gesamte Familie. Wie hat ihn das geprägt? Wie ist aus dem Kind, das aufgrund seiner Herkunft oft ausgegrenzt wurde, der King of Rap geworden? Wir sprechen über sein Leben als Rapper, seine Ansichten als Mensch und wie sie sich verändert haben. Und beantworten die Frage, ob und warum er sich für den besten Rapper Deutschlands hält. Es ist ein wirklich intensives Gespräch geworden, weil ich schon währenddessen gemerkt habe, wie unterschiedlich Welten sein können, in denen man aufwächst und wie anders sie einen Menschen demnach prägen. Ich bin unfassbar beeindruckt von Kool Savas. Das war ich zwar schon immer aufgrund seiner Musik, jetzt bin ich es auch, und das ist vermutlich noch viel, viel wichtiger, aufgrund des tollen Menschen, der er ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Wie geht's?
Das ist Wie geht's? Kool Savas.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie geht's? Mein Name ist Nils Stratmann, vor mir auf dem Bildschirm sehe ich natürlich wie immer Robin, und bei uns ist der wichtigste Rapper, oder na, sagen wir ein bisschen kleiner, einer der wichtigsten Rapper der deutschen Rap-Szene. Kool Savas sitzt bei uns.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Es gibt wahrscheinlich wenig Rapper, die die Szene so geprägt haben wie du. Es gibt wahrscheinlich auch wenig Rapper, die die Fußballkabinen in Deutschland so geprägt haben wie du. Bevor wir aber zu dir kommen, natürlich wie immer erstmal an dich, Robin, die Frage: Wie geht's?
Ja, mir geht's gut tatsächlich. Ich komme aus einer sehr turbulenten Phase, wo relativ viel los war bei mir im Leben, sowohl privat als auch sportlich. Irgendwie so ein bisschen viele Negativeinflüsse gerade, aber das heutige Gespräch, bin ich mir ganz sicher, wird mich da so ein bisschen rausziehen. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass ich großer Fan von unserem heutigen Gast bin. Kool Savas hat mich so ein bisschen durch meine Kindheit getragen mit seiner Musik. Das kann ich wirklich so sagen. Und das ist nicht ein Eingeschleime. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Kool Savas, schön, dich hier zu haben. Wie geht's dir denn, mein Lieber?
Erstmal danke für die lieben Worte. Das habe ich natürlich nicht erwartet jetzt, aber vielen Dank. Ich fühle mich geehrt. Mir geht's jetzt gerade eigentlich auch ganz gut. Ich habe mein Album jetzt fertig und mein Kopf ist eigentlich schon wieder beim nächsten Projekt. Das Einzige, was nicht so gut ist, ich muss jetzt mein Studio verlassen, in dem ich jetzt 10 Jahre lang war, und da ist eine Menge Zeug passiert und da steht jetzt so ein Umzug bevor und so weiter. Das war so ein bisschen Stress, das hat mich so ein bisschen so, da war ich so unsicher, wo geht das hin, weil die Gegend, wo mein Studio ist, das ist in der Nähe von Bamberg, mitten auf dem Land, ich habe mich da sehr dran gewöhnt, und dann hatten wir fast das Gefühl, dass das für immer weg ist, und dann das Schicksal hat dann seine Finger ins Spiel gebracht und hat mir dann quasi ein Studio gegenüber, genau eine Hausnummer weiter, beschert.
Oh, wow. Aber ist das so? Ich meine, dein Album kommt heute in 8 Tagen raus und du sagst, du bist jetzt schon beim nächsten Projekt.
Ja, ja, also für mich ist das Album jetzt schon thematisch durch. Also ich habe heute nochmal 2, 3 Songs im Auto gehört, aber im Großen und Ganzen ist es dann so, ich höre da meistens die Songs auch gar nicht mehr, bis ich damit live auftreten muss. Diese Rastlosigkeit, die wird nie befriedigt. Da ist dann immer nur, okay, wie geht's jetzt weiter, was mache ich als nächstes?
Ist es nicht auch irgendwie belastend, weil ich kenne diese Rastlosigkeit von mir auch. Bei mir geht es dann eher in diesem Fußballkontext immer weiter und ich will mehr erreichen, ich will höher kommen und möchte bei besseren Vereinen spielen. Ist es nicht irgendwie für dich auch total eine belastende Situation im Kopf, wenn du jetzt eigentlich auf der einen Seite sagst, boah, ich habe jetzt so hart an dem Album gearbeitet, das ist ein richtig geiles Ding geworden, und auf der anderen Seite sagst du aber auch, okay, ich hake das ab, weil ich möchte jetzt direkt weitermachen. Wo bleibt dann dieser Moment, wo du quasi stillstehst und genießt?
Also die stillen Momente, ich nehme die schon. Es ist jetzt nicht so, dass ich nonstop nur am Arbeiten bin, aber ich glaube, ich habe mich einfach daran total gewöhnt, dass ich immer irgendwie was im Hinterkopf brauche, womit ich mich beschäftige. Und das gibt mir ja auch, das ist ja meine Form der Freiheit, auch zu wissen, dass ich das machen darf und das machen kann und dass das mein Leben auch bestimmt. Aber natürlich ist es auch so, also wir haben ganz klar auch mit meinem Team haben wir abgesprochen, wenn was Privates im Kalender steht zum Beispiel, dann ist es absolut, hat das Vorrang vor allem. Also mein Booker weiß mittlerweile, in den Schulferien braucht er mir gar nichts einzutragen, weil ich das sowieso nicht mache. Also ich habe ganz bewusst auch wirklich längere Zeiträume, die ich dann wirklich nur mit Frau und Kind verbringe.
Aber war dieses Getriebensein, wie du es gerade aber sehr, sehr positiv beschreibst, war das was, was sich durch dein Leben getrieben hat und jetzt bist du einfach an dem Punkt, wo du sagen kannst, geil, ich bin so weit, dass ich einfach wirklich diese ganzen Dinge, die ich machen will, auch realisieren kann? Oder ist es eher so, dass es sich andersrum entwickelt hast? Geil, ich habe die Möglichkeiten und jetzt habe ich auch Bock, Zeug zu machen.
Ich glaube, so vom Gefühl her, es schwang immer irgendwie mit, aber mir war nicht bewusst, was das ist. Ich glaube, das hat viel mit unserer Flucht zu tun und dieses Gefühl von Unsicherheit, okay, wo bleibt man, was ist jetzt überhaupt los, befinden wir uns in Gefahr? Das hat sich irgendwie so transferiert in so ein Gefühl von, irgendwas in mir brennt die ganze Zeit, ich weiß nicht genau, was es ist. Und als ich dann die Musik für mich entdeckt habe, hatte ich dann tatsächlich das sogenannte Ventil und konnte das dann darin alles ausleben und dann halt auch zum Positiven umwandeln.
Jetzt sprichst du ein großes Thema schon an, diese Flucht, die du damals hattest. Und das ist sicherlich ein Thema, was sich durch dein gesamtes Leben zieht bis heute, das hast du gesagt. Mal ganz offen gefragt, wie hast du deinen 6. Geburtstag gefeiert?
An meinen 6. kann ich mich nicht so gut erinnern, wie ich ihn gefeiert habe, weil das war so eine sehr turbulente Zeit, weil kurz vor meinem 6. Geburtstag, tatsächlich an dem Tag, als mein Vater rausgehen wollte, mir ein Geburtstagsgeschenk holen, wurde er verhaftet, wurde er abgeholt von der türkischen Polizei. Ab dem Punkt habe ich ihn 5 Jahre lang dann nicht mehr gesehen. Dann war er 5 Jahre lang weg, verschwunden. Und dann erinnere ich mich nur noch, dass mein Opa vorbeikam, dass wir bei Rechtsanwälten waren. Und dann war es so, eine Woche später saßen wir auf einmal im Zug nach Aachen. Ganz neues Umfeld, auf einmal dort eingeschult werden. Also es ging alles Schlag auf Schlag. Ich hatte nicht so viel Zeit, mich mit der Situation anzufreunden. Und ich glaube, das hat mich nachhaltig traumatisiert. Und damals gab es das nicht so, dass man gesagt hat, ja, jetzt geht man mit dem Kind zum Therapeuten oder so und schaut, was da los ist. Sondern meine Mutter hat weitergearbeitet. Mein Vater war halt im Knast. Absolute Ungewissheit, ob er überhaupt nochmal wiederkommt. Dann hat meine Mutter da auch relativ transparent immer mit mir kommuniziert und ich hatte das Gefühl, ja, vielleicht stirbt er auch da drin, vielleicht wird er umgebracht. Und diese Angst, da meinen Vater für immer auch zu verlieren, das hat sich irgendwie schon auch damals sehr manifestiert und ich musste damit irgendwie lernen, klarzukommen, mehr oder weniger.
Du bist ja in Aachen geboren. Warum seid ihr überhaupt zurück in die Türkei gegangen?
Also mein Vater ist Türke, meine Mutter ist Deutsche. Mein Vater kam zum Studieren nach Aachen und hat sich dann dort politisiert und war dann irgendwann so politisch aktiv, als er meine Mutter kennengelernt hat. Das war ja so nach der Hippie-Bewegung, wo eh schon alles sehr politisch war. Aber meine Eltern waren halt oder sind Sozialisten / Kommunisten, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte. Und dann war klar, in der Türkei, da besteht Handlungsbedarf und da war ja gerade dieser Militärputsch und meine Eltern hatten das Gefühl, die müssen dort sein, vor Ort in der Türkei und müssen da was machen, müssen da arbeiten. Und mein Vater hatte eine Druckerei und hat da halt auch kritische Sachen gedruckt und er war jetzt nicht militant in dem Sinne, es war keine bewaffnete Organisation oder so, aber eine hochpolitische Organisation. Im Endeffekt wurde dann ein Mitarbeiter von ihm festgenommen. Und dann hat man den ausgequetscht und am ersten Tag, glaube ich, der Folter hat er direkt auch, damit er da rauskommt, den Namen meines Vaters genannt und meinte, der wäre ein hohes Tier. Und ich habe dann später auch noch so Zeitungsartikel gefunden, wo mein Vater mit seinen Genossen stand und dann tatsächlich auf den Tischen irgendwie ohne Ende Waffen, die hatten halt nie was mit Waffen zu tun, ne? Also mein Vater ist ja auch sehr offen, was das angeht und das war gar nicht deren Film. So, es gab auch Organisationen, die auch militant waren und die sich auch bewaffnet haben, aber der Weg von meinem Vater war ein anderer. Da ging es mehr darum, das Proletariat aufzuwecken und ein Bewusstsein zu schaffen und auf die Straße zu gehen und einen politischen Wandel dann irgendwie anzuregen.
Das klingt für mich irgendwie so unglaublich weit weg. Ich denke, Nils, wir können das gar nicht begreifen, was du da eigentlich gerade beschreibst. So, wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, dann sehe ich da ein kleines Dorf vor mir und sehe einfach, wie ich draußen auf der Straße spiele, viel Felder und ansonsten weit und breit gar nichts. Wenn du jetzt so zurückschaust, welche Erinnerungen gibt es auch an deine Kindheit, die du bis heute mitnimmst?
Vieles habe ich auch vergessen tatsächlich, aber es gibt so ein paar Kernerinnerungen oder so Momente. Aber ich glaube schon, dass die Angst, die ich von damals mitgenommen habe, dass die irgendwie Teil meines Lebens und meines Bewusstseins wurde so. Das habe ich dann später auch versucht, irgendwie so gut es geht aufzuarbeiten. Aber ich habe das Gefühl, man hätte das auch früher irgendwie anpacken sollen. Ich glaube schon, dass das irgendwie so meine Art, wie ich mich verhalte und so nachhaltig geprägt hat. Ich habe mir das irgendwann so erklärt, ich tendiere halt zu Nierensteinen. Und wenn man sich so ein bisschen mit chinesischer Medizin und so weiter auseinandersetzt, die Nierensteine entstehen auch oft aus Angst, aus so einer unterschwelligen Angst, die da ist. Kann damit zu tun haben, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht zu esoterisch werden.
Aber das eine ist, dass wir jetzt über deinen Vater gesprochen haben, dass der plötzlich einfach weg war und du wirst Ideen davon gehabt haben, was dahinter steht. Aber das andere ist, ich stelle mir vor, dass das auch deine Mutter vor enorme Herausforderungen gestellt hat und auch was bedeutet hat für deine Beziehung zu deiner Mutter, weil plötzlich ist auch da eine Person einfach weg. Und ich stelle mir vor, dass damit ja auch ein Teil von ihr einfach verschwindet.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, für meine Mutter war es so, sie hat ein sehr großes Pflichtbewusstsein, nach wie vor, ein sehr pflichtbewusster Mensch. Und ich glaube, für sie war es so, jetzt erst recht. Und sie hat sich total in die Arbeit gestürzt. Und hat ganz viel dann in Deutschland jahrelang irgendwie auch ehrenamtlich quasi übersetzt und gemacht und getan. Und unser gesamtes Umfeld in Aachen bestand eigentlich nur aus türkischen, kurdischen Genossen irgendwie von uns. Also da gab es auch nicht so viel nach außen irgendwie. Und das war auch so ein bisschen, weil du erzählt hast von deinen Kindern, es war so eine Welt, die mir so ein bisschen verborgen blieb so. Höchstens, wenn wir mal bei meiner Oma waren oder so, dann gab es dieses Stück normale Welt irgendwie. Und das sind jetzt halt auch Sachen, die ich versuche natürlich als Vater auch irgendwie anders zu machen, weil ich mir auch eine andere Kindheit gewünscht hätte. Und ich hatte oft das Gefühl, ja, ich sitze da irgendwie im Nebenraum und dann sind da irgendwie so 5 oder 10 Leute bei uns im Wohnzimmer und dann wird diskutiert. Und ich habe verstanden, warum die politisch sind und habe auch irgendwie diese Ideale erstmal übernommen bis zum gewissen Maß. Aber ich wurde dann auch schnell sehr unpolitisch und hab dann irgendwie so mit der Pubertät auch angefangen, so ein bisschen dagegen zu rebellieren und dann eigentlich in eine ganz andere Richtung zu gehen und zu sagen, ja, die Scheiße, die hat mich mein Vater gekostet irgendwie und ich mag das nicht, ich finde das scheiße.
Du hast es jetzt gerade schon in einem Nebensatz angesprochen. Du meintest, dass dir die normale Welt in Anführungszeichen ein bisschen verborgen geblieben ist. Impliziert das quasi, dass dir damals schon bewusst war, dass das, was du da gerade erlebst und durchlebst mit deiner Familie und deiner Mom, nicht normal war?
Weiß ich nicht, ob es mir so ganz bewusst war. Keine Ahnung, vielleicht. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Maß schon, weil es gab so einfache Sachen wie, meine Eltern hatten ja unfassbar viele Bücher zu Hause, ne, von Lenin, Karl Marx, was auch immer. Und ich konnte nicht einfach so Freunde mit nach Hause bringen, weil es dann immer hieß, ja, wenn die das sehen. Weil meine Eltern haben natürlich auch so eine Paranoia aus der Türkei mitgenommen. In der Türkei ging es da echt um Leben und Tod. Und die haben das irgendwie so mit nach Deutschland genommen. Und das war dann so, ja, wenn die Leute das sehen, nicht, dass hier irgendwie, keine Ahnung, der Geheimdienst bei uns einreitet und so, ne? Und selbst als mein Vater zurückgekommen ist, waren die ersten Dinge, die ich so erlebt habe, war, keine Ahnung, Amnesty International war bei uns zu Hause, hat mit ihm gesprochen über die Folter. Und ich habe das dann ja auch als Jugendlicher dann immer wieder irgendwie gehört und durchlebt. Und ja.
Das heißt, dein Vater kommt wieder und im Grunde hast aber nicht du ihn für dich, sondern du musst ihn erstmal mit allem und allem voran mit einer Öffentlichkeit teilen.
Das stimmt und ich musste ihm ja auch die Zeit lassen, dass er wieder er selbst werden kann. Ne? Also er war ja total geprägt. Also mein Vater ist der liebenswürdigste und ruhigste Mensch eigentlich und der kam wieder und war sehr, sehr jähzornig auch. Hatte auch immer irgendwie so ein Schuldbewusstsein seinen Leuten gegenüber, dass es ihm jetzt gut geht, dass er sicher ist und er wusste, seine Genossen sind im Knast, die werden nach wie vor gefoltert, die sterben, deren Familien werden entführt, deren Kinder werden vergewaltigt und so weiter. Und das waren alles Sachen, die ihn, glaube ich, für ihn sehr, sehr schwer waren. Und mein Thema war halt, ja, jeder in der Schule hat Nikes, warum kann ich nicht auch Nikes tragen oder New Balance oder Adidas? Das konnte er halt nicht nachvollziehen. Für ihn war es so, ja, trag doch meine Sandalen, geht doch auch so, ne? Und war schwierig. Ich glaube, es war auch für ihn sehr schwer, sich da reinzufühlen irgendwie, was ich ihm sehr hoch anrechne ist, obwohl er sehr jähzornig wäre, er hätte mich nie geschlagen oder so. Ich glaube, manchmal hätte er Bock gehabt, weil ich natürlich auch, mein Leben war auch anders. Ich habe mit Leuten gechillt, die auch gekifft haben, Sachen, die er gar nicht nachvollziehen konnte. Ich habe in besetzten Häusern rumgehangen, ich habe mich draußen rumgetrieben, ich habe Züge gesprüht, musste mich von der Polizei abholen und all so ein Mist. Habe Einbrüche gemacht, nur so eine Kacke und ich glaube, das war für ihn schwer, aber immer wenn es ernst wurde, mein Vater hat dann immer einen sehr kühlen Kopf bewahrt und hat seine Verantwortung als Vater doch immer sehr ernst genommen und ist dann halt mit mir zur Polizei, hat mich abgeholt, hat sich mit irgendwelchen Eltern getroffen von Jungs, zu denen wir Kacke waren, hat so, weißt du, also der hat alles gegeben und hat mich dann aber auch tatsächlich bei den größeren Sachen nie richtig abgefuckt. Also er hat mir nie auf die Fresse gehauen oder so und hat mir keine Klatsche gegeben. Und bei den kleineren Sachen hat er mich aber schon angebrüllt, also auch häufig angebrüllt. Und wir hatten dann so ein Verhältnis irgendwann, ich hatte ziemlich viel Angst vor ihm, obwohl er mich gar nicht geschlagen hat oder so, aber es war einfach, weil meine Mutter halt nicht so war und er sehr autoritär war und schon auch streng und sehr klare Vorstellungen hatte. Und
wie alt warst du da? Von welchem Alter sprechen wir gerade?
11 bis 15. Mit 15 bin ich dann ausgezogen.
Mit 11 kam er ja wieder nach Hause.
Genau, genau. Ab dem Zeitpunkt. Also natürlich, wir haben uns gefreut. Ich habe mich auch sehr gefreut. Aber es war halt dann erstmal eine sehr, sehr schwere Phase. Aber für ihn halt auch. Und da habe ich dann auch gelernt, okay, oder für mich so gesagt, okay, meine Bedürfnisse sind jetzt nicht so wichtig und hab dann mein Ding gemacht und versucht, so viel wie möglich auf der Straße rumzuhängen und mit meinen Freunden meinen Mist da abzufeuern. Aber ja, das war nicht so easy.
Ich kann mich auch an Konflikte mit meinem Vater erinnern, aber in einem ganz, ganz anderen Rahmen. So, da ging es echt darum, so, dass er früher mein Trainer war und er halt nicht zeigen wollte, dass er mich bevorzugt. Dementsprechend hat er mich immer extra benachteiligt und quasi immer den anderen den Vorzug gegeben. Und auch dadurch hat sich so eine, ich will nicht von Hass sprechen, aber es hat sich so eine aggressive Stimmung irgendwie zwischen uns beiden entwickelt, dass meine Mama dann irgendwann intervenieren musste und ihm halt ganz klar deutlich machen musste, so dass es so nicht mehr weitergeht, damit man quasi unsere Beziehung noch retten kann. Und ich finde es gerade irgendwie so spannend, weil du redest auf der einen Seite irgendwie von Krieg und dein Vater war im Gefängnis und die Situation war total angespannt. Er kommt zurück. Oh, jetzt wird mein Sohn hier gerade wach. Wir müssen da sofort nochmal einsteigen. Tut mir leid, ich bringe ihn zu meiner Thema. Frau. Ne? Eine Sekunde, alles ist easy. Meine Güte.
Thema Vater sein.
Sorry, Jungs.
Alles gut.
Ja, um das zu Ende zu bringen, ich finde, das macht so ein schönes Bild irgendwie auf, wie absurd diese beiden Welten waren. Deswegen finde ich es einfach ja unglaublich, dass du einfach dann trotzdem dann deinen Weg gefunden hast, weil ich weiß, wie schwierig so eine Situation dann für ein Anführungszeichen kleines Kind wie mich damals war. Aber das sind ja dann im Vergleich zu dem, was du dann schon in deiner Kindheit mit deiner Family durchgemacht hast, ganz andere Bretter, mit denen du dann schon klarkommen musstest. War dir das auch bewusst halt oder war das halt einfach die Situation, die es damals eben war?
Nee, es war mir nicht bewusst. Ich habe gesehen, dass es bei anderen vielleicht anders ist, aber das war mir nicht klar. Aber ich würde auch sagen, ich tendiere auch immer dazu zu sagen, okay, wenn ich dann so rumheule wegen meiner Kindheit, wie muss ich jetzt irgendwie wirklich einen Kriegsflüchtling fühlen oder so, ne? Aber ich glaube, am Ende des Tages, die Gefühle kann man ja sowieso nicht gegeneinander aufwiegen, weißt du? Also man kann in einer schwierigen Familie irgendwo total behütet aufwachsen und das kann einem total zusetzen und kann einen völlig fertig machen und man kann auch in einer viel, viel extremeren Situation groß werden und vielleicht bleibt der Level des Leids irgendwie vielleicht ähnlich, ne? Also darum finde ich es auch immer schwer zu sagen so, ah, guck mal, anderen geht's viel schlechter. Ich finde, das ist auch so ein ganz weirder Trost, was manchmal Leute versuchen, so, ne? Ja, stell dir mal vor, es könnte auch so und so sein, weil am Ende des Tages, also die Gefühle sind die Gefühle. Wie viel Einfluss hat man denn darauf?
Ja, und eine Bewertung findet ja vor allen Dingen dann statt, wenn du zurückschaust und sagst, okay, wo hat mich das eigentlich hingebracht? Was hat mir das bedeutet? Und wenn du jetzt eben zurückschaust und sagen kannst, hey, aber ich bin mit mir und wie ich mein Leben führe, ich bin mit dem, wie ich vielleicht auch ein Verhältnis jetzt zu meinen Eltern und zu meinem Kind habe, zufrieden, dann ist das ja ein ganz großer und wichtiger Teil dieser Einordnung und dann gehört das einfach auch zu deinem Weg. Und der Weg, den du dann ja genommen hast, war, das hast du eben schon gesagt, erstmal sowieso so viel wie möglich auf die Straße und dann mit 15 ausgezogen. Das war eine Zeit, wo nicht nur bei dir eine große Veränderung passiert ist, sondern wo auch in Berlin eine große Veränderung passiert ist. Und Robin und ich haben festgestellt in der Vorbereitung, Alter, wir haben keine Ahnung, wie Kreuzberg zur Zeit war, als es noch ein West-Berlin war und wie sich das dann eben vor allen Dingen auch mit der Maueröffnung entwickelt hat. Was war das für eine Zeit? Ich stelle mir so Wilder Westen so ein bisschen vor. Wie war das damals?
Irgendwie schon. Also das Ding ist ja, alles war relativ behütet in Aachen. Klar, Aachen hat auch so seine Probleme, aber ich habe Aachen als total grün und gechillt und behütet wahrgenommen und kam nach Berlin-Kreuzberg. Vor der Maueröffnung war es ja so, niemand, der nicht in Kreuzberg gelebt hat, ist eigentlich nach Kreuzberg gekommen. Es gab keinen Grund dafür, weil es gab keinen Durchgangsverkehr, ne? Also Kreuzberg hat nichts miteinander verbunden. Das heißt, es war wie so eine Sackgasse. Wenn du dann da gelebt hast, zwangsläufig warst du irgendwie in so einem Kosmos, der relativ klein war. Obwohl Kreuzberg groß ist, aber gerade wenn du halt in einem bestimmten Alter bist und in die gleichen Jugendzentren gehst und auf den gleichen Spielplätzen chillst oder an der gleichen U-Bahn-Station chillst, dann ist es doch ein sehr enger Kosmos. Und da wurde ich dann das zweite Mal, würde ich sagen, nachhaltig traumatisiert, weil da gab es diese Hierarchien, das war die Gangzeit und da war es halt ganz klar, du musst zu einer gewissen Gruppierung gehören, ansonsten bist du einfach ausgeliefert, ansonsten wirst du halt jeden Tag abgezogen oder kaputtgeschlagen oder so. Das war für mich auch schwierig, vor allen Dingen, ich war ja nur der Halbtürke, weißt du, also und ich hatte nicht wirklich die gleichen Wurzeln wie all meine anderen Freunde. Klar, ich hatte auch einen griechischen Freund und ich hatte einen deutschen Freund, aber selbst meine deutschen Freunde konnten alle türkisch, weil die sich zwangsläufig irgendwie auch anpassen mussten, der Situation anpassen mussten und waren oftmals, manche von meinen deutschen Freunden waren viel gewalttätiger sogar als die anderen, weil die sich auch gesagt haben, ey, ich muss mich ja hier durchsetzen, ansonsten bleibe ich für die immer nur der Allmann und das Opfer. Deswegen, ich muss denen zeigen, dass ich auch auf der Straße irgendwie mich bewähren kann. Das konnte ich nicht so gut. Ich war nie so richtig gewaltbereit und hatte auch durch meine traumatischen Erlebnisse mit der Folter meines Vaters, hatte ich eine sehr große Abneigung gegen Gewalt und hatte auch Angst tatsächlich davor. Ich hatte Angst davor, in die Fresse zu kriegen und das hat mich im Nachhinein sehr geärgert und da hätte ich mir einen Vater gewünscht, der zu mir sagt, ey, das ist völlig in Ordnung, du kannst auch mal aufs Maul kriegen, aber du musst dich da noch wehren, es ist auch völlig okay, so weißt du, und ein blaues Auge tut nicht so krass weh, wie man denkt. Weil richtig dramatisch wurde es dann erst später, weil damals wurden jetzt noch nicht so viele Leute abgestochen oder so. Das ist dann nicht immer in einer großen Blutfehde geendet, sondern es war mehr so, wie kann man sich auf dem Schulhof beweisen. Das hat mir in meiner Jugend sehr gefehlt und dann habe ich das halt durch Graffiti gemacht oder wenn man mit den Jungs gechillt hat, dann klauen, wer kann mehr klauen, wer kann mehr Züge bemalen. Das waren so die Sachen, die ich dann für mich brauchte, um mich beweisen zu können irgendwie.
Ich glaube, in diesen Kontext passt jetzt gut dieses Dazwischengefühl, was du mal beschrieben hast. Kannst du uns sagen, was du damit meinst, dieses Gefühl dazwischen zu sein, zwischen diesen beiden Kulturen, den beiden Ländern in Berlin?
Ja, also gerade bei jungen Leuten wisst ihr ja selber, da ist immer alles schwarz oder weiß. Also alles ist immer irgendwie extrem, weißt du, später öffnet man sich irgendwie, mit dem Alter kommt das, dass man sich anderen Ideen gegenüber öffnet, dass man sagt, ey, jeder hat seine Realität, jeder hat seinen Glauben, jeder hat seine Herkunft, jeder hat seinen Stolz oder was auch immer. Ich konnte das halt alles nicht so gut bedienen, weil auf der einen Seite, meine Eltern sind Intellektuelle, ne? Dazu kommt, mein Vater, klar, ist Türke, aber war nie nationalistischer Türke. Bei uns gab es weder eine Deutschlandfahne noch eine Türkeifahne. Da gab es jetzt nicht viele, mit denen ich das teilen konnte. Außer halt die Kinder von den Genossen meiner Eltern, aber ansonsten gab es da niemanden, wo so eine Identifikation hätte stattfinden können. So, ne? Und die Leute, zu denen ich aufschauen musste oder die ich quasi in der Hierarchie über mir akzeptieren musste, weil sie einfach gefährlicher waren und weil sie größere Familien hatten und so weiter, kam mir oftmals wirklich relativ simpel und relativ blöd vor. So, aber das war halt dann auch ständig unter seinen eigenen Erwartungen bleiben, ne? Und sich auch so fühlen, nicht hochnäsig, ich bin schlauer, sondern so, ey, da ist eigentlich viel mehr und wir könnten diese Thematik ganz anders bearbeiten, aber sie wird jetzt sehr, sehr primitiv und sehr einfach bearbeitet, aber du hast nichts zu sagen, deswegen musst du einfach mitziehen und bist dann dabei und bist dann Teil irgendeines Movements oder einer Gang oder was auch immer.
Hat das nicht dann irgendwie auch zu einem, zumindest stelle ich mir das gerade in meinem Kopf so vor, auch in deinem Kopf einen inneren Konflikt ausgelöst, weil es ja zeitgleich auch irgendwo eine Zeit, wo dieses Streben nach Zugehörigkeit und dieses irgendwie, ich möchte jetzt zu dem oder zu dem gehören, ja, weil man das so automatisch entwickelt in dem Alter, ist es nicht was dich dann auch sozusagen belastet hat, weil du eben nicht genau wusstest, auf welcher Seite jetzt du standest oder wohin du genau gehörst?
Definitiv, deswegen bin ich Hip-Hop so dankbar, ne? Deswegen werde ich Hip-Hop immer lieben, weil das war meine Heimat, das war das, wo ich mich tatsächlich zugehörig gefühlt habe und was dann auch, wo ich das erste Mal bin ich nach Westdeutschland gefahren wegen Hip-Hop, ne? Mhm. Weil ich zu einer Jam gefahren bin und habe das erste Mal Leute kennengelernt, die auch Mischlinge waren wie ich, die auch irgendwie gesagt haben, ey, spielt gar keine Rolle, ob du Chilene bist, Türke bist, Kurde bist, Araber, Deutscher, spielt gar keine Rolle, kannst du gut breaken, kannst du gut sprühen, kannst du gut rappen, kannst du freestylen, das waren die Themen, ne? Und davon konnte ich eine Sache ganz gut und dann auf einmal gehörte ich dazu und auf einmal habe ich Respekt bekommen und wurde für das respektiert, was ich bin und nicht das, was ich versuche darzustellen.
Und gleichzeitig beschreibst du es ja so, dass quasi der Hip-Hop und erstmal das Sprühen auch und so weiter dein Ausweg aus der Gewalt war. Und dann kommst du aber zum Battle-Rap und findest da natürlich plötzlich eine Bühne, wo verbale Gewalt das Ding war. War das quasi deine Art, auf intellektuelle Weise, in großen Anführungszeichen, da zurückzuschlagen?
100 pro, kann ich genauso unterschreiben. Das Gute war natürlich, das war dann nicht mehr nur auf einen Bezirk reduziert, sondern ich bin dann auch in andere Bezirke gegangen, ich bin in andere Städte gegangen und da waren natürlich auch Leute, die jetzt nicht so super heftig unterwegs waren wie bei mir. Das heißt, ich konnte dann auch diese Gewalt anwenden, ohne Angst vor Konsequenzen, ohne zu denken, ey, die hauen mich gleich alle kaputt oder ich krieg gleich eine Baseballkeule auf den Kopf, wenn ich jetzt zu frech bin, sondern ich konnte einfach frech sein, ich konnte Hurensohn sagen, ich konnte die beleidigen von oben bis unten auseinandernehmen, aber tatsächlich habe ich dafür dann sogar noch Respekt bekommen und die Leute haben gesagt, ey, krass, so, weißt du hast mich gerade voll platt gemacht und das war natürlich geil, das war wie, wenn man Kampfsport auf einer Gentleman-Ebene macht, so, ne? Wie ein Boxer, der sich auf der Straße niemals kloppen würde, weil er sagt, ey, das ist mir viel zu primitiv, aber der im Ring dann trotzdem austeilen kann.
Also es war ein Sportplatz.
Definitiv.
Es war natürlich dann aber auch eine Zeit, gerade die 90er, du bist Anfang 20, musst natürlich auch gucken, wo du bleibst. Du hast es selber gesagt, du kommst aus einem intellektuellen Haushalt. Du bist nicht nur aus dem Zuhause damals raus mit 15, sondern Schule wurde auch immer schwieriger. Du hast dann am Ende einen Hauptschulabschluss gemacht. Und ich stelle mir vor, ja geil, du findest gerade irgendwie zu dir und findest Selbstbewusstsein durch den Hip-Hop, aber gleichzeitig musst du ja irgendwie klarkommen und über die Runden kommen außerhalb dessen. Und musst vor allen Dingen irgendwie auch deinen Eltern erzählen, okay, ihr seid Intellektuelle und ich beleidige intellektuelle Leute auf Gentleman-Art.
Gewissermaßen. Ja, das hat auch zu Spannungen geführt. Also meine Mutter war sehr entspannt mit dem Thema. Ich glaube, sie hat sich auch geärgert, dass ich keine Ausbildung abgeschlossen habe und dass ich nicht mal geschafft habe, einen Realschulabschluss nachzumachen, weil für meine Eltern war das irgendwie wichtig. Mein Vater war sehr abgefuckt davon. Der fand das wirklich sehr, sehr blöd und das hat lange gedauert, bis er das auf einmal ernst genommen hat. Das war dann so einhergehend mit der ersten Gage oder so oder die ersten Gagen, als er dann gemerkt hat, okay, der hat am Wochenende jetzt irgendwie 1500 Mark verdient. Wie geht das so, ne? War für ihn natürlich auch Neuland, konnte er nicht so nachvollziehen.
Ab wann warst du an dem Punkt? Ist es schnell passiert? Oder weil ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, Digga, wie hast du Kohle verdient, Alter?
Ich habe Tagesspiegel Lesegutscheine verteilt und ich habe Umzüge gemacht. Und das Weirde war, dass manchmal Leute mich beim Umzug oder beim Tagesspiegel gesehen haben und erkannt haben, weil die so deep in der Materie waren. Und selbst als ich meine erste Single veröffentlicht habe, hatte ich noch überhaupt keine Kohle, weil ich hatte keinen geilen Deal und davon konnte ich mir nicht viel leisten von dem. Und die Abrechnungen haben teilweise ein Jahr gedauert. Das heißt, ich hatte eine Single, die hat sich damals 10.000 Mal verkauft, LMS war das. Und die ganze Underground-Szene wusste, wer Kusa Warsch ist. Gleichzeitig haben die mich auf der Straße mit einem Blaumann und ich erinnere mich echt daran, Hackscher Markt hat mich echt einer mal angesprochen, weil er mich erkannt hat und dann meinte, ey, kannst du mir sagen, wo das und das ist und hat mich dann so voll lang angeguckt und dann hat er auch so, aber er fand das, glaube ich, auch total verstörend, so, weißt du, also für ihn hat das keinen Sinn gemacht, Digga, der ist doch ein krasser Rapper, was macht der hier im Blaumann, warum und so, ne, und also wann war das, hast du gefragt, ja. Ich habe 89 angefangen zu rappen auf Englisch und habe dann 96 auf Deutsch mit erstem Mal so ein bisschen vielleicht auch hier und da Auftritte. Ich würde sagen 98, 99, da habe ich dann mit Deutschrap dann Geld verdient das erste Mal. Aber auch wirklich sehr zögerlich, sehr, sehr langsam und dann irgendwann nahm es halt Fahrt auf und dann hat es funktioniert und dann konnte ich davon leben halt.
Und das war auch dann schon immer dein Traum und dein Anspruch oder bist du da halt einfach so reingerutscht oder hattest du immer schon dieses Bedürfnis oder diesen Wunsch auch Rapper zu werden und damit richtig Kohle zu machen?
Nee, Kohle machen stand nie auf dem Plan. Also bis zu meinem ersten Deal bei der BMG habe ich noch nie richtig über Kohle nachgedacht. Ich habe das erste Mal richtig Geld gesehen. Das war nach heutigen Maßstäben sehr, sehr schlechter Deal. Ein Bandübernahmevertrag bei der BMG, da habe ich 160.000 Vorschuss bekommen. Da dachte ich mir, Dicker, das ist life-changing money. So, ne? Jetzt verändert sich alles. Aber
naja, ist ja auch so.
Ist ja auch so. Vor allen Dingen, wenn du halt auf einem Level lebst, wo du eigentlich zwei Zimmerputze irgendwie für 500 Euro in Kreuzberg und dann kann das auf jeden Fall life-changing sein. Ich habe dann ja auch einige Sachen gemacht, die dann mein Leben verändert haben. Erste Mal ein Auto, erste Mal eine große Wohnung und so weiter. Ich wollte nie Musiker werden, das stand so nie auf meinem Plan. Rap kam mir halt gelegen, weil ich irgendwie ganz okay mit Sprache umgehen konnte. Ich habe meine ersten Lyrics mit 14 tatsächlich mit meiner Tante in San Francisco, als ich sie da besucht habe, habe ich meine ersten Lyrics mit ihr geschrieben. Das war inspiriert von LL Cool J, I Need Love. Und das war so ein Blues-Text. War dann zurück in Kreuzberg, habe das einem Kumpel vorgerappt. Der meinte, ey, ich kenne jemanden, der macht in der Nauni-Ritze Musik. Aiden heißt der, komm, ich nehme dich deinen mit. Und dann hatten wir so einen Griechen am Keyboard. Aiden hat die Drums programmiert und wir haben dann zusammen darauf mit schlechtem Englisch irgendwie drauf gerappt. Und es ging nur um den Respekt erstmal. Für mich, also nach wie vor, klar, davon kann man sich nichts kaufen, aber es ist, deswegen möchte ich auch der Beste sein, deswegen möchte ich auch keine Schrottmucke machen. So. Und ich hatte zwischendurch auch immer wieder mal die Gelegenheit, Deals zu unterschreiben, wo man hätte sagen können, ja, das ist zu dem Zeitpunkt super lukrativ und sinnvoll, aber das hätte bedeutet, dass ich schon auch irgendwie was anderes machen muss und darauf hatte ich keinen Bock. Ich wollte ein geiler Rapper sein nach meinen eigenen Maßstäben und wollte am liebsten so klingen wie Ice Cube, Too Short und so weiter und wollte so wie meine Helden werden.
Jetzt hast du ganz viele verschiedene Themen aufgemacht. Ich bleib mal erstmal bei dem Thema, ich wollte der Beste sein. Ab wann bist du für dich selber wirklich davon ausgegangen, dass du der Beste bist? Gehst du heute wirklich davon aus oder ist das Attitüde?
Nein, das wäre ja nur Image, das ist ja Quatsch. Das könnte ich ja auch gar nicht so vertreten. Ich meine, das hörst du ja auch in den Songs. Nach meinen Maßstäben, nach dem, was ich gelernt habe, was MCing ist, was Rap ist, tatsächlich in Deutschland, für mich persönlich bin ich der Beste. Ich mache die Musik, die ich, oder ich rappe so, wie ich es von anderen hören möchte. Also ich kenne keinen Rapper, den ich lieber höre als mich selber. Das klingt jetzt völlig schwachsinnig und hirnverbrannt, aber keine Ahnung. Ich habe da wahrscheinlich so ein bisschen, ja.
Ich lieb's.
Und,
ja, ist so, ich lieb's. Finde ich geil.
Alles andere wäre halt auch ein bisschen weird, ne? Also ich meine, weil für mich war es so, es ist ja auch Competition, wo soll ich denn hin, wenn ich nicht ganz an die Spitze will, so, ne? Und das hat sich nie definiert über Verkaufszahlen oder so, weil ich war noch nie in keinem Jahr meines Lebens, ich glaube, einmal wäre ich fast der gewesen, der am meisten verkauft hat. Und dann, glaube ich, Kolle und Farid haben dann viel mehr Boxen verkauft, so. Und dann war ich auch wieder nur Zweiter. Aber an keinem Punkt meiner Karriere war ich der am besten verkauft hat. Insofern war das dann für mich nie so ein Faktor, dass ich gesagt habe, daran mache ich das jetzt fest, das überhaupt nicht.
Aber welcher Kool Savasch ist besser? Der von 2025 oder der von 2000?
Das kann ich so gar nicht sagen. Also eigentlich ist die Energie relativ gleich geblieben und es hat sich verändert. Ich bin technisch jetzt 1000-mal besser. Ich kann viel besser auf alles Mögliche rappen. Ich hatte damals einen ganz, ganz geringen Output im Verhältnis. Ich habe viel weniger gemacht und ich habe viel länger gebraucht. Also die Songs selber gingen schnell, aber ich habe viel mehr Verschleiß gehabt und habe viel mehr Blödsinn produziert. Und jetzt sehe ich das wie so ein Maler, weil beim Graffiti konnte ich das nie. Ich konnte mir ein Bild vorstellen, aber konnte nicht dahin, dass ich es zeichne und es so wird. Aber ich kann mir einen Song vorstellen und weiß ungefähr, welche Werkzeuge ich nutzen muss, um dahin zu kommen. Ob jetzt raptechnisch, von den Sätzen, von meiner Stimme und so weiter. Unterm Strich natürlich, jetzt bin ich besser, viel gereifter und insofern, ja, der jetzt ist besser. Aber nee, es ist keine Attitude, es ist definitiv für mich immer total ernst gemeint gewesen.
Hat das nicht einen unglaublichen Druck auch mit sich gebracht, eine Erwartungshaltung dir gegenüber, aber auch den Menschen, den du quasi verklickern wolltest, du bist der Beste? Oder hat dich das nie gejuckt?
Nee, weil ich war so Early Adopter, nennt man das, glaube ich. Ich war ganz früh dran und genau, du hattest gefragt, ab wann dieser Zeitpunkt war. Das war nämlich, als ich angefangen habe, auf Deutsch zu rappen. Und da habe ich gemerkt, ich kann auf Deutsch so rappen, dass es sich anfühlt, als ob ein Ami auf einmal auf Deutsch rappen würde. Und das konnte eigentlich in Deutschland niemand. Es gab so Tone als einzigen Rapper aus Frankfurt, den ich auch wirklich sehr respektiert habe. Assad habe ich auch immer sehr respektiert. Und Tone hatte auch ein bisschen diesen amerikanischen Flow irgendwie. Aber sonst kannte ich jetzt niemanden, wo ich das Gefühl hatte, ey, es fühlt sich irgendwie amerikanisch an. Es war alles sehr, sehr stockig. Die deutsche Sprache, hat man auch früher behauptet, ist sehr stockig und sehr steif, was ich jetzt gar nicht mehr so sehe und empfinde ich auch gar nicht mehr so. Es war einfach, also es war relativ einfach, der Beste zu sein, weil es war so, als wäre ich in die Zukunft gereist und zurückgekommen und ich wüsste, wie das klingen muss, so, ne? Und das war, also es fiel mir überhaupt nicht schwer, weil ich musste nur ich selber sein. Ich habe nur die Sprüche, ich habe die Sachen ja eh für meine Freunde gemacht, ne? Ich habe die Sprüche gemacht, die ich machen wollte, habe Inside-Jokes benutzt und alles, was ich gemacht habe, haben die Leute ja dann, weil das so anders war und neu war, haben die gerne angenommen und fanden das alles fresh irgendwie.
Also ich meine, das Coole bei dir ist auch so, wie du es gerade beschreibst, die wichtigste Referenzgröße, vielleicht sogar die einzige Referenzgröße dafür, ob du der Beste bist, bist du selbst.
Ja.
Und das ist natürlich das Gesündeste der Welt, wenn du einfach eine Idee hast, wie du es machen willst und es dann genau so hinkriegst, wie du es dir vorstellst. Und das Spannende bei dir ist ja tatsächlich, du hast es gesagt, die Energie, die ist gleich geblieben und klar, du hast dich technisch weiterentwickelt und so weiter. Aber das andere ist natürlich auch, die Themen haben sich natürlich auch irre verändert und gerade Ende 90er, 2000er Wende bis in die 2010er nicht mehr, aber da war so eine irre Wut bei dir. Jetzt, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, hatte ich das Gefühl, okay, da ist einfach so, so, so viel Wut, die sich mal auf den Rapper, mal auf den anderen Rapper, mal auf irgendwas anderes kanalisiert und das muss alles raus. Hattest du das Gefühl, dass irgendwann deine Wut gestillt ist?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich hatte mit meinem Freund Nader darüber ein Gespräch, auch über Wut. Und er hat mir aus diesem Buch des Samurais erzählt. Und er meinte zum Beispiel, für einen Samurai ist es total wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man wütend ist oder wütend sein kann. Aber dass man diese Wut in sich behält und im richtigen Moment rauslässt. Ich glaube, das habe ich besser gelernt. Davor war es halt so, ich habe halt auch alles und jeden beleidigt, egal in welche Richtung. Klar, das sind auch jetzt keine Lyrics, die man jetzt auf die Goldwaage legen sollte und sagen sollte, das war ja seine Meinung. Also ich meine, ich war immer noch ein super junger Mann, wie gefestigt kann denn meine Meinung da sein? Aber ich habe natürlich auch Rap entsprechend eine sehr grobe Sprache genutzt und ich meine, ich habe Too Short gehört, jedes zweite Wort bei Too Short war immer Bitch, Ice Cube gehört, immer nur auf die Kacke hauen, immer auf so, weißt du? Die Wut war nie gestillt. Aber ich glaube, ich habe gelernt, sie, so wie mein Vater seinen Jähzorn gut im Griff hat, habe ich auch gelernt, meine Wut besser im Griff zu haben. Es gibt vielleicht Momente und Situationen, die mich triggern, wo es dann vielleicht rauskommt, aber wobei das auch teilweise sehr heilsam ist, weil ich ja als Kind meine Wut immer und als Jugendlicher immer für mich behalten musste. Ne? Ich war ja auch wütend auf die Leute und auf das Schicksal und das Leben, aber am Mikrofon ist es tatsächlich so, das ist immer noch da. Also Beyoncé hat mal gesagt, wenn sie auf die Bühne geht, dann kommt, ist sie nicht mehr Beyoncé, sondern Sasha Fierce. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich tatsächlich auf der Bühne und Freunde von mir oder Leute, die mich erstmal nur aus dem Privatleben kennen und dann später, ein, zwei Jahre später auf der Bühne sehen, sagen oft, du bist ein ganz anderer Mensch. So, das hat gar nichts, ich kann das nicht so richtig, lässt sich nicht vereinbaren mit der Person. Aber ja, also dann kommt schon was anderes raus. Also da passiert dann schon was.
Interessant. Ich hatte mir gerade noch die Frage dazu notiert im Kopf, inwiefern dann diese Musik, weil da hast du öfter von gesprochen, Therapie für dich war. Jetzt hat der Nils gerade dieses Fass mit der Wut schon aufgemacht. Also es war dann schon von Anfang an der Fall, dass du mit deiner Musik Sachen verarbeiten wolltest oder ging es dir am Anfang gar nicht um, okay, ich habe hier ein Thema, das möchte ich gerne in meinen Texten verarbeiten, sondern ich will halt einfach nur Respekt von den anderen Leuten. Inwiefern war Musik Therapie von Anfang an oder hat sich das erst entwickelt bei dir?
Ich denke, es hat sich entwickelt, aber klar war sie auch therapeutisch für mich, weil ich etwas hatte, wo ich dran glauben konnte, etwas, woran ich mich festhalten konnte und bei jedem ist das was anderes. Der eine findet zu Jesus, der nächste, keine Ahnung, macht seinen Sport und der dritte kann das dann halt über die Musik kanalisieren. Mhm. Aber mir war das jetzt nicht bewusst. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, oh, ich brauche unbedingt Hilfe. Ich hatte gar keine Ahnung, dass ich einen Knacks habe und ich dachte einfach, ich bin so, wie ich bin und für mich funktioniert das ganz gut und ich kann das gut und ich mache das und ging immer um Respekt innerhalb der Hip-Hop-Szene. Mir war klar, ich nehme von Hip-Hop und ich gebe auch an Hip-Hop zurück. Mhm. Und das ist für mich heute auch schon meine Meinung geblieben. Und das ist auch nach wie vor ein Gefühl. Also ich, ja.
Wenn man sich umhört in der deutschen Rap-Szene, dann gibt es kaum Rapper, die nicht sagen, dass sie in irgendeiner Weise von dir inspiriert wurden. Du hast alle möglichen Preise gewonnen. Ich würde sagen alle, außer vielleicht ein Bambi.
Echo habe ich auch, ich glaube, ich habe kein Echo gewonnen, nee, aber okay, auch kein war Echo. Auch nicht so wichtig.
ja, aber generell, was bedeutet es dir? Vor allen Dingen Menschen so inspiriert zu haben.
Ich finde es faszinierend, nach wie vor, aber ich merke, dass das nicht so richtig bei mir ankommt, weil ich glaube, sonst wäre ich noch ein bisschen selbstsicherer. Ich habe nach wie vor wirklich meine Unsicherheiten und meine Dämonen, mit denen ich kämpfe und Sachen, wo ich mich irgendwie klein fühle. Momente, Situationen, keine Ahnung. Und da haben weder die Preise noch die Anerkennung der Menschen haben da irgendwie geholfen. Ich schöpfe jetzt sehr viel Kraft aus dem Vatersein und aus dem Ding, dass ich sage, deswegen werden die Sachen bedeutender aus dem Aspekt, dass ich sage, ich möchte meinem Sohn was bieten, ich möchte ihm ein Leben bieten können und auch nachhaltig ein Leben ermöglichen, was ich so nicht hatte. Und deswegen ist es für mich wichtig, irgendwie, nicht neben der Anerkennung natürlich auch das ganze Wirtschaftliche und auch dazu gehören dann halt auch Preise und so weiter und so fort, weil das ja irgendwie alles Teil der Karriere ist. Aber wenn ich nachher bei Insta gucke, wird mir irgendjemand irgendwas Krasses schreiben und es ist jetzt nicht so, ich bin nicht verwöhnt davon, sondern ich verstehe es, aber fühle es nicht so. Ich kann es nicht so nachempfinden, weil ich ja nur ich selber bin, ne? Und wenn jemand das dann sagt, ey, beste Tag hat das und das für mich gemacht oder da und da oder vor der Prüfung oder keine Ahnung, vor irgendeiner Sache oder ey, kannst du mir einen Gruß schicken für meine Freunde, die heiraten, die hören seit 15 Jahren zusammen beide deine Musik und ist halt weird für mich, dass das so ist, weil ich kenne das nur von meinen Helden, ne? Also wenn, als ich stand in LA mit Too Short im Studio, das war für mich einer der krassesten Momente, dass einfach der Typ, den ich vergöttert habe, einfach mit mir im Studio ist und meinen Namen in seinem Verse sagt, so, ne? Oder irgendwann hat mich ein Homie zu einem Ice Cube Interview mitgenommen. Es war halt super krass, aber ich habe selber diese Position nicht eingenommen.
Und wie genau passt das jetzt zusammen? Weil ich finde es gerade ein bisschen paradox, weil auf der einen Seite sagst du, ich habe den Anspruch, der Beste zu sein und ich bin auch der Beste. Und auf der anderen Seite sprichst du von Selbstzweifeln und Dämonen. Wie bringst du das zusammen?
Ich weiß selber nicht. Ich arbeite auch noch dran.
Was sind das für Dämonen?
Also vor allen Dingen diese Zweifel, ne? Ich weiß nicht, ich würde denken, weil es klingt halt so super kacke, man will eigentlich sowas gar nicht aussprechen, aber ich würde schon sagen, dass ich hier und da irgendwie Minderwertigkeitskomplexe hatte und auch hier und da irgendwie hab, so, ne? Und vielleicht auch aus diesem Ding, dass ich halt mich nie intensiv geschlagen habe und nie intensiv kaputtgeschlagen wurde. Also ich wurde schon geschlagen, aber auch sowas, ne? Das fehlt mir irgendwie, glaube ich, das ist sehr persönlich jetzt, aber ich glaube, das fehlt mir schon so auch ein bisschen in meiner Männlichkeit. Ich glaube, ich hätte schon gerne schon Leuten auch in die Fresse gehauen ab und zu, Alter. Nee, mach ich ernst. Es ist einfach, also so, einfach um das als Mann auch so abzuhaken, so, ne? Und das gemacht zu haben. Und das ist halt so komisch, weil ich auf der einen Seite denke, ich habe die Wut und die Kraft, das zu tun. Und trotzdem hat mich irgendwie die Angst davor, das zu tun. Und die Angst vor den Konsequenzen hat das verhindert irgendwie. Und mich nervt das irgendwie. Mich stresst das.
Aber das ist krass, weil du es eben tatsächlich auch in Bezug auf deinen Vater angesprochen hast, dass du dir einen Vater gewünscht hättest, der mal sagt, so, ist nicht schlimm, wenn du dich glaubst und so ein blaues Auge tut auch nicht so weh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt muss ich kurz in mich reindenken, ob ich wirklich nie das Bedürfnis, also ich habe durchaus häufiger das Bedürfnis, Leuten eine zu hauen. Aber ich bin schon auch ganz froh drüber, dass ich es nicht gemacht habe. Also ich habe nicht diesen inneren Drang, ich brauche das.
Ich meine jetzt aber nicht unschuldig, ne? Ich meine nicht auf der Straße jemanden anrempeln und sagen, du Hurensohn und dem eine Kopfnuss geben.
Klar. Das nicht, Alter. Sollte nach Möglichkeit schon einen Grund geben. Aber selbst wenn es einen Grund gibt, ist natürlich in dem Moment der Impuls da, weil die Wut da ist. Aber dass ich jetzt im Nachhinein sage, boah, ich hätte ihm gerne eine gefetzt.
Was ich allerdings mache, also ich versuche ja auch immer lösungsorientiert irgendwie zu denken, was ich mache, ich begebe mich absichtlich auch in Situationen, wo ich mich mit solchen Dingen konfrontieren muss, ne? Also auch in Konflikte, ich habe wirklich die Konflikte mit meinem Vater, die Konflikte mit meinem Umfeld habe ich immer vermieden und das ging dann auch so weit, dass ich so auch, irgendwann war ich ja auch in so einer Position als Labelchef quasi, die Konflikte mit anderen Künstlern und so weiter habe ich auch vermieden, also diesen direkten Konflikt oder auch jemandem zu sagen, und ich meine jetzt nicht mit anderen Rappern im Battle, aber so wirklich auch mal einen zu nehmen und zu sagen, ey, so und so und so, nein, oder überhaupt nein auch mal zu sagen. Ich habe voll viel Features gemacht, wo ich keinen Bock drauf hatte, weil ich einfach den Leuten nicht auf die Füße treten wollte oder weil ich dachte, ey, der ist nett zu mir, ich kann gar nicht sagen, dass es kacke ist. Zum Beispiel mein Kollege Assad, der hat damals, wenn ich dem Sachen vorgespielt habe, die dem nicht gefallen haben, der hat so, nö, turnt mich nicht, gefällt mir nicht, Müll der Beat. Und das fand ich irgendwie erschreckend, aber auch geil, dass er das so konnte, ne? Und
ja, voll.
Was ich jetzt mache ist, ich sag halt, okay, ich habe meine Grenzen so, ich laufe nicht rum breitschultrig und mach die Überwelle, aber ich lasse mir nicht mehr auf der Nase rumtanzen und ich gehe halt direkt in den Konflikt und ich habe gemerkt, das ist für mich sehr heilsam, das tut sehr gut, dass ich Leuten einfach auch die Meinung sage und vor allen Dingen auch Menschen, die mir nahestehen, zum Beispiel mit meinem jetzigen Manager. Ich habe mich irgendwann vor ein paar Jahren von meinem damaligen Manager getrennt und da war das auch so. Wir sind beide den Konflikten aus dem Weg gegangen, besonders ich, weil ich mir auch dachte, oh Mann, man arbeitet so lang und bla und man ist ja irgendwie auch befreundet. Und das hat mir auch nicht gut getan und meinem jetzigen Manager habe ich echt von Anfang an, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, habe ich zu ihm gesagt, ey, mir ist wichtig, dass wir uns gegenseitig auch abfucken können, dass wir auch einander sagen können, ey, das stört mich, das ist scheiße, darauf habe ich keinen Bock. Und ich habe gesagt, ey, von mir aus können wir es auch anbrüllen. Du kannst mich auch anbrüllen, wenn die Emotion das gerade in dem Moment zulässt. Ne? Natürlich nicht einfach so. Du kannst mich jetzt nicht beleidigen aus dem Nichts. Und das tut sehr gut. Und ich merke, dass das eigentlich für alle Seiten, weil ich finde, das ist auch anderen gegenüber fair, wenn man auch relativ straight ist und wenn man offen ist und das nicht so in sich reinbrütet, weil dann entsteht auch nicht so der Abfuck auf Menschen. Und seitdem führe ich viel bessere Freundschaften, merke ich.
Ja, ich glaube, jetzt hast du es nochmal ganz gut beschrieben, weil also dieses Leuten aufs Maul hauen ist ja quasi ein Konflikt zu Ende bringen in allerletzter Konsequenz. Und genau das, was du aber gerade meinst, es geht vielleicht gar nicht darum, jemanden auf die Fresse zu hauen, sondern darum, einfach Konflikte zu Ende zu bringen. Nicht einfach zu sagen, ach komm, damit beschäftige ich jetzt nicht und das schiebe ich zur Seite und natürlich brodelt es noch irgendwo, sondern einfach darum, da ist ein Konflikt und den bringe ich zu Ende und dann gucken wir, wo wir stehen und dann können wir es aber auch abhaken.
Richtig.
Ich nehme das jetzt auf jeden Fall schon wieder mit nach Hause nach dieser Folge, weil ich bin auch gar nicht, ich bin unfassbar schlecht im Nein sagen. Und ich muss das noch lernen. Und in der Psychologie sagt man oder definiert man das, was du gerade gesagt hast, mit der Konfrontationstherapie, also sich bewusst diesen Dingen und diesen Situationen auszusetzen, um die dann eben, um die Angst davor zu verlieren. Du hast davon gerade gesprochen, dass es für dich heilsam war. Deswegen, ich glaube, das versuche ich tatsächlich auch mal, wenn du sagst, das könnte helfen.
Ich will nochmal auch gerade in Bezug auf Selbstbewusstsein, Selbstzweifel meine Frage von vorhin umdrehen. Du hast wahnsinnig viele Rapper inspiriert, du hast die Szene verändert, du hast Irres geleistet für den Rap. Gleichzeitig, du hast ganz früh im Gespräch LMS angesprochen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo mein kleiner Cousin damals, so 5 Jahre alt oder so, durch die Wohnung gelaufen ist. Die waren bei uns zu Besuch und er rief immer nur, lutsch mein Schwanz, lutsch mein Schwanz, lutsch mein... Ich fand's fantastisch, aber... Natürlich müssen wir jetzt drauf gucken, so, wir sprechen davon, Rap war Therapie für dich, Rap war Ventil für dich, Rap hat dir alle Türen geöffnet und du hast mit deinem Rap extrem viele Türen geöffnet. Gleichzeitig hast du nicht nur irgendwelche anderen Rapper beleidigt, sondern immer subtil und weniger subtil auch Frauen an sich und Schwule. Wie groß waren die Kollateralschäden?
Ich finde, man muss das irgendwie so in Kontext und auch auf die Zeit irgendwie auch beziehen. Ne? Man muss einfach gucken, wo und wann hat das stattgefunden. Als ich Musik gemacht habe, bin ich davon ausgegangen oder vor allen Dingen auch solche Lyrics brachte, bin ich nicht davon ausgegangen, dass das mehr als am Anfang 50 Leute, danach vielleicht 500 und dann vielleicht 1000 Leute. Und am Ende war es so, okay, es ist die Rap-Szene. Die kennen ja nichts anderes. Wir reden ja alle so. Ja. Das ist ja irgendwie die Sprache, die wir benutzen. Ich bin nicht eine Sekunde davon ausgegangen, dass ich damit jemandem wirklich auf die Füße treten könnte. Ne? Und ich glaube auch, dadurch, dass ich auch schon früh in Interviews damit konfrontiert wurde und dann auch gesagt habe, Interview ist eine andere Ebene, da bin ich nicht Kuzawasch, sondern da bin ich Savage Yodiri und da sage ich einfach, wie ich das sehe und die Leute auf einmal gemerkt haben, ey, da ist jemand anders als das, was wir erwartet haben, so, ne? Und ich habe schon, letztens hat jemand was gepostet, wo ich ganz, ganz, ganz früh schon irgendwie noch vor 2000 oder 2000 sage, ey, ich habe nichts gegen Schwule, ich habe nichts gegen Frauen, das ist einfach Rap so und in dem Moment geht's nur um meinen Gegner und um seine Alte und ja, darum, ja, seinen Stolz anzugreifen.
Das stimmt ja halt nicht ganz tatsächlich in dem Moment. Klar geht es für dich in dem Kontext nur so und du sagst, du wolltest niemanden auf die Füße treten, trotzdem, wenn du jetzt so rückblickend drauf schaust, wirst du ja sicherlich feststellen, du wirst Leuten damit auf die Füße getreten. Also ich will jetzt gar nicht...
Das weiß ich nicht. Ich bin niemandem begegnet, der meinte, ey, das hat mich voll betroffen gemacht oder das hat mich abgefuckt. Bei manchen Sachen schon. Es gab vielleicht auch in meinen Texten Zeilen, die vielleicht irgendwie rassistisch waren, völlig unreflektiert. Und ja, schwul als Schimpfwort zu benutzen, Katastrophe aus jetziger Sicht, völlig inakzeptabel. Und eine Frau irgendwie unreflektiert als Hure oder Bitch zu beleidigen, geht auch überhaupt nicht klar. Insofern doch, bestimmt, es kann sein, aber ich bin sehr, sehr wenig Menschen begegnet, die auf musikalischer Ebene sich von mir abgefuckt gefühlt haben. So, ne? Auf anderen Ebenen schon, bestimmt. Ich habe viele Dinge getan, wo ich sage, ich habe mich nicht mit Ruhm bekleckert, wo ich sagen würde, im Nachhinein, ich hätte lieber einen Mentor gehabt oder eine Person, die mir geholfen hätte, das vielleicht etwas klarer zu sehen. Aber mein Rap, wie er damals war, ich kann im Nachhinein, klar, man kann jetzt großspurig sich entschuldigen und irgendwas, aber der war so, wie er war, weißt du? Also das war Teil von mir, das war Teil von Rap und das muss es aber nicht sein. Mein Rap ist nicht, oder meine Musik ist nicht schlechter, weil ich nicht mehr so wild beleidige und wild durch die Gegend fluche.
Ja, ich glaube, das ist mega wichtig. Das, was passiert ist, ist passiert so. Das kann man nicht mehr ändern und man kann eher gucken, okay, wie können wir heute damit umgehen? So. Und da fand ich tatsächlich gerade spannend, was du gesagt hast mit dem Mentor. So, natürlich, du warst Vorreiter. Du konntest keinen Mentor haben, weil du einfach vorangegangen bist. Gibt es eine Möglichkeit für dich gerade für andere Mentor zu sein?
Natürlich, aber ich bin ja auch noch am Lernen. Also ich lerne ja auch von jüngeren Leuten. Mein Neffe ist 18, 19, mein Sohn ist 11. Ich lerne ja auch von denen. Ich sehe ja, wie die aufwachsen. Ich sehe, wie Themen, die bei uns ein Thema waren, für die gar kein Thema mehr sind.
Zum Beispiel?
Der Umgang mit Frauen. Dass meinem Neffen ganz klar ist, dass Frauen und Mädchen absolut gleichberechtigt sind. Und dass ich glaube, viele jüngere Jungs oder auch Jungs im Jugendalter, Pubertät und so weiter, oder auch am Start sein muss, wenn Hilfe benötigt wird, und dass man auch respektvoll bleibt, so weißt du, dass man Gentleman bleibt und dass man korrekt bleibt. Zum Beispiel bei meinem Sohn, was ich interessant fand, war, wir reden voll viel über seine Schule und so weiter, und es ging um ein Spiel, eine andere Mannschaft, er hat eine Zeit lang Fußball im Verein gespielt, und er hat mir einen anderen Spieler beschrieben, so, ne? Und er hat dann gesagt, ja, der Junge, der hatte so eine Haare, die gehen so und so und bla und blub. Und die ganze Zeit redet er so rum und erklärt, und ich wusste nicht mehr, wer das ist. Und er sagt, ja, der hatte, keine Ahnung, der hatte ein Barca-Trikot und so. Und dann sage ich irgendwann, meinst du den schwarzen Jungen? Er sagt, ja. Dann sage ich, ja, aber warum sagst du das? Dann habe ich gemerkt, für ihn spielt das so in seiner Realität keine Rolle. Da war das wichtiger, welches Trikot er anhat und wie seine Haare sind, so. Dann habe ich ihn gefragt, okay, wie ist das zum Beispiel bei euch in der Klasse so? Du hast ja auch deinen Homie Tarek zum Beispiel, ist schwarz, ist aus dem Sudan. Werden solche Sachen jemals thematisiert in irgendeiner Form oder diskriminierend thematisiert? Und er meinte, nein, auf gar keinen Fall, das geht gar nicht. Und dann sage ich, okay, du hast ja sehr, sehr viele jüdische Kinder in deiner Klasse und du hast, glaube ich, nur 2 Muslime und ein paar Christen. Und ist das ein Thema? Er sagt auch, nein, das darf gar kein Thema sein, das ist bei uns nie Thema, war es auch noch nie. Und das fand ich faszinierend, ja. Das fand ich voll schön, weil in meiner Jugend war es so, wenn die über meinen Homie Frank gesprochen haben, der wirklich einer der stärksten Typen war, die ich kennenlernen durfte, haben sie immer gesagt, der Schwarze, so, weißt du, oder auch schlimmere Sachen so, ne, und haben ihn beleidigt dafür so, aber für mich war er immer Frank, der krasse Rapper und der krasse Schläger, so, weißt du, der viel Power hat. Das finde ich inspirierend, so, dass das anscheinend schon ein Bewusstsein entstanden ist bei jungen Menschen, was klar geht, ja, und was nicht klar geht.
Voll geil.
Ja, wunderschön. Geht mir auch absolut mein Herz gerade auf.
Bevor du fragst, ich will nämlich genau jetzt dich fragen, weil ich bin 2008 aus der Fußballkabine raus. Und das war die Zeit, wo Battle Rap groß war und wo Sexismus und Homophobie auch in der Fußballkabine vollkommen normal war. Wie ist das heute? Hat da auch eine Veränderung stattgefunden?
Das passt tatsächlich ganz gut, die Frage, weil ich genau dieses Fass gerade aufmachen wollte, weil ich das so wunderschön fand, was du gesagt hast. Und das ist auch der Grund, warum ich Fußball so liebe und auch so wichtig finde, auch in seiner sozialen Rolle quasi für die Menschen. Weil auch wir eine Kabine haben, wo es einfach einen bunten Mix aus allen gibt. Es gibt alle Religionen, es gibt alle Hautfarben und alles ist völlig okay. Das ist bei uns nie Thema, das war noch nie Thema. Ich kenne keine Kabine, in der das jemals Thema war. Und deswegen finde ich den Fußball auch so wichtig in dem, was er macht, weil er da einfach keine Unterschiede macht. Und das sollte er sich unbedingt beibehalten. Und
wobei es ja auch immer auf den Verein ankommt und auf die Region, ne? Es gibt ja auch Vereine, wo es auch problematischer ist. Aber was ich auch sehe und was ich sehr positiv finde, ist, dass dann wirklich auch die gesamten Fans dann auch oftmals dagegen halten,
ja,
Banner machen, Leute dann auch verweisen und sagen, ey, das geht nicht klar, du kannst hier, sowas kannst du nicht mitbringen. Aber ich finde das auch großartig, dass mein Sohn irgendwie 2 Drittel seiner Helden schwarz sind, so wie bei mir auch, so, weißt du? Und er dann sagt, ey, ich möchte so aussehen wie Ulisse oder möchte das und das tragen oder möchte die gleichen Schuhe wie der und der und so, ne?
Das finde ich dann eben genauso so wichtig, weil diese Bilder werden ja auch nach außen getragen. Wenn dann jetzt eben, keine Ahnung, leider gibt es das noch und das gibt es auch in Italien hier vor allem noch, diese Affengeräusche beispielsweise, wenn ein dunkelhäutiger Spieler irgendwie eine blöde Aktion oder so hat, dann wird er aber mittlerweile vom gesamten Publikum eigentlich zum Schweigen gebracht. Und ich glaube, dadurch wird schon der Mehrheit oder der Gesellschaft generell mittlerweile immer mehr signalisiert, wie falsch dieses veraltete Bild in Anführungszeichen ist. Und das finde ich einfach großartig, muss ich ehrlich sagen.
Ich sehe es nicht ganz so positiv wie ihr, was so, du hast es ja auch angerissen, Savas, dass es eben auch viele Vereine gibt, wo ja doch dann Rassismus noch salonfähig ist. Und du hast es auch gerade gesagt. Ich hoffe sehr, dass das sehr, sehr positive Bild, was ihr gerade zeichnet, dass sich das auch durchsetzen wird. Ich bin da ein bisschen skeptischer, müssen wir aber jetzt
dazu muss ich aber auch sagen, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ne? Wir sind ja bei Bayern München und Hertha waren wir bei den Spielen bis jetzt in den meisten Fällen so. Und ja, da war das immer sehr positiv. Die haben sehr drauf geachtet eigentlich.
Das tun wir ja alle letzten Endes. Ne? Ich meine, ich kann jetzt auch nur aus den Kabinen sprechen, in denen ich Teil war oder das, was ich gehört habe. Und ich glaube trotzdem, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und der Punkt, der, glaube ich, da viel wichtiger ist, ist einfach, dass Fußball einfach eine riesengroße Verantwortung hat. Und ich bin froh, dass der Fußball dieser auch nachkommt und sich nicht davor versteckt oder die Themen nicht annimmt. Ne? Das ist, glaube ich, der wichtigere Punkt in dem Kontext.
Und dass es vor allen Dingen immer wieder Figuren gibt, die sich genau dafür stark machen. Und insofern super, dass wir hier zu dritt sitzen und ihr eben da auch so deutlich da auch sprecht. Ich würde von dem Thema gerne wegkommen und würde nochmal in deine Entwicklung schauen. Wir haben eben schon drüber gesprochen, du hast diese Riesenwut gehabt und du hast auf eine Art diese Wut immer noch in dir und du hast aber besser gelernt, sie zu kanalisieren. Und du hast auch gesagt, dass dieser intellektuelle und vor allen Dingen dieser sehr politische Haushalt zu Hause, dass das eine Gegenreaktion in dir hervorgerufen hat, was ja super nachvollziehbar war. Die Gegenreaktion ging ja auch in eine andere Richtung, dass ihr aus der Türkei weg seid und im Grunde hast du dann erstmal gar nicht mehr Türkisch gesprochen. Und für mich war da besonders 2011 das Album Aura erschienen und da gab es diesen Track Nichts bleibt mehr, der beginnt mit einem türkischen Gedicht von deinem Vater.
Genau.
War das dann auch so ein Moment, wo du quasi der Türkei als Ganzes quasi verziehen hast für das, was da passiert ist?
Nee, das habe ich schon viel früher. Ich war mit meinem Vater und meinem Bruder war ich in der Türkei und wir waren auch tatsächlich an den Orten, wo wir gelebt haben. Er hat mir uns gezeigt, wo das Gefängnis war. Der hat uns das eine Gefängnis ist, glaube ich, jetzt ein Four Seasons. Dann konnte er sogar ziemlich genau sagen, wo seine Zelle war. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es bei ihm auch eine körperliche Reaktion hervorgerufen hat. Und ich habe mich natürlich an ihm orientiert, weil ich habe gesehen, ihm war es irgendwann viel wichtiger, zurück in die Türkei zu können und als deutscher Staatsbürger da jetzt hinzukommen und trotzdem in seiner Heimat sein zu können, als zu sagen, der hat überhaupt keinen Groll mehr auf die Türkei. Das ist das Interessante. Also er ist nach wie vor gegen den Faschismus 100% und gegen Regime und gegen Unterdrücker und Diktatoren und so weiter und ist nach wie vor absolut gesellschaftskritisch, aber der hat jetzt nicht das ganze Land irgendwie in Mitschuld genommen irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber er gibt jetzt nicht dem ganzen Land die Verantwortung dafür, dass er da im Knast gelandet ist und dann gefoltert wurde und so weiter. Inspiriert durch ihn habe ich das auch für mich irgendwann abgelegt und dann, jetzt ist es mir total wichtig, meine türkische Seite, also unabhängig jetzt auch vom türkischen Essen, was ich liebe, aber ich habe türkische Freunde, das ist Teil meiner Identität. Ich gucke mir immer, mein Vater kommt aus Çorum und ich gucke mir immer Videos über Çorum an, wie die Leute da leben und ziehe mir das rein und will da irgendwann mit meinem Sohn natürlich auch hin, ne? Und wir gehen unheimlich gerne in die Türkei und Mann, ich liebe die Türken doch auch.
Ja, und es ist natürlich total nachvollziehbar, dass in dem Moment, wo dein Vater es schafft zu verzeihen, dass auch du dann deinen Groll ablegen kannst und auch du da verzeihen kannst und eben das Positive wieder wertschätzen kannst, weil das ist ja genau das, wofür dein Vater und deine Mutter ja immer gekämpft haben. So, sie sind ja nicht in die Türkei gegangen, um da irgendwie irgendwas zu machen, sondern sie sind ja dahin gegangen, weil sie das Land lieben und weil sie für ihre Türkei und das, was sie in dem Land leben, eben kämpfen wollten.
Eigentlich absolute Patrioten, so gewissermaßen.
Ja,
ne?
Ja, natürlich. Also ich würde mich auch auf eine Art als sehr patriotisch deutsch bezeichnen, weil mir dieses Land sehr, sehr wichtig ist und viele, viele Werte. Ich würde aber behaupten, dass die allerwenigsten Werte davon mit Parteien wie der AfD oder so geteilt werden. Ich lebe in einem Land, für das ich wahnsinnig dankbar bin und wo es mir wichtig ist, die Werte, die in diesem Land gelebt werden, dafür auch ein Teil dieser Podcast, eben hochzuhalten. Ohne Frage. Bevor wir gleich zum Ende kommen und auch nochmal auf deine tiefsten Momente schauen, weil du eben gesagt hast, du liebst ja auch die Türken und du liebst das Türkische in dir. Das steckt da ja drinne. Wo bist du richtig Alman und wo bist du richtig, ich zitiere, Kanake?
Ich bin bei meiner Arbeit, bin ich schon wirklich sehr Alman. Ich achte absolut aufs Detail. Ich bin total detailversessen. Da kann wirklich eine kleine, also dann muss es auch so lange weitergemacht werden und so lange richtig gemacht werden, bis es dann halt stimmt irgendwie. Ich liebe die Natur. Ich weiß nicht, ob das sehr allmännisch an mir ist, aber das geht ja auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Ich liebe Österreich, Schweiz genauso, aber du, mein Studio ist mitten auf einem Dorf in Deutschland, in Oberfranken und ich feiere das absolut. Ich komme so gut mit den Leuten da klar. Ich mag die Attitude und aber ich bin halt auch, ja, ich bin auch Kenneck, ne, in vielen Sachen, dass ich einfach, ich liebe Besuch, ich liebe das, wenn bei uns viel zu Hause los ist. Ich sag meiner Frau immer wieder, meine Frau denkt immer, ich habe eine Meise, sie sagt, ey, das ist völlig irre einfach, weil ich hatte immer Angst, dass du meine persische Familie zu laut findest und zu wild findest und du sagst, die sollen immer kommen und jetzt bin ich sogar so, dass ich eher mehr Ruhe will und du bist derjenige, der sagt, die sollen immer kommen und ich das geil finde, wenn bei uns zu Hause irgendwie 10 Leute rumhängen und nach dem Essen sich alle irgendwo hinlegen und pennen und chillen einfach und ich sag immer, ey, ich will deine Mutter nicht heute hier übernachten und so, ne, also Und ich liebe dieses Beisammensein. Ich liebe das zusammen am Tisch zu sitzen und zu essen. Dieses gemeinsame Essen, das feiere ich total. Und das ist was, was ich auch aus der Kindheit so mitgenommen habe. Da gibt's das gar nicht. Also in der Türkei gibt's das gar nicht, dass jemand separat von den anderen isst. Das gibt's immer nur zusammen. Und das ist immer ein Get-Together. Und da schwirren immer Kinder rum und alles passiert irgendwie. Und man ist miteinander und kommuniziert und lacht und tut. Also ja, aber da gibt's bestimmt noch mehr Sachen.
Dann tut es mir ja fast schon leid, dass wir jetzt von dieser schönen Stimmung noch einmal in eine etwas andere Stimmung rein müssen. Aber wir sind ja ein Podcast, der sich auch um mentale Gesundheit kümmert. Deswegen interessiert mich auch noch sehr, sehr das Thema Schicksalsschläge, die du sicherlich auch schon thematisiert hast, wo du durch musstest, hast auf deinem Weg den einen oder anderen Freund oder Weggefährten verloren. Allen voran, glaube ich, war das DJ Smooth, der dir, glaube ich, sehr, sehr viel bedeutet hat. Wie bist du durch diese Zeit gegangen? Welches Verhältnis hast du vielleicht auch zum Tod? Und was hat dir geholfen in dieser Zeit, wo diese Menschen weggebrochen sind?
Gute Frage. Ich gehe immer noch durch die Zeit, weil es ist tatsächlich dieses Zeit heilt alle Wunden. Das, in meinem Fall trifft das nicht zu. Vielleicht bin ich auch sehr sensibel. Ich vermisse ihn ständig und immer wieder. Und es gibt Phasen, wo es mehr ist und Phasen, wo es so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Boah, keine Ahnung, es war wirklich schwierig und das war komisch, weil ich habe Menschen, die mir nahestehen, wo die Gespräche gar nichts gebracht haben und es gibt Leute, die mir nicht so nahestehen, wo ich dann auch gemerkt habe, ey, allein weil die zugehört haben und also was mir viel bedeutet hat, das war, ich weiß nicht, ob es da um Anstand oder so ging, aber was mir viel bedeutet hat, ist, wenn die Leute das ernst genommen haben und verstanden haben, was das für mich bedeutet, so, da gab's Menschen, denen werde ich das nie vergessen. Also so, wenn jemand so weit weg ist und dann sich die Zeit nimmt, etwas zu schreiben und weißt du so, natürlich bitte keine Floskeln, aber wenn er schreibt, ey, ich hoffe, es geht dir gut, es tut mir leid, dass du da durch musst und so, ne, das war sehr, sehr, hat mir viel gegeben, so, ne. Aber boah, ich habe wirklich schwierig. Also das Thema so Trauer und Bewältigung, Verlust von geliebten Menschen, also meine Frau und ich, wir wüssten jetzt nicht, wenn das noch uns das Schicksal, manchen Menschen geht das so, aber wenn uns was Schlimmeres passieren würde, wüssten wir zum Beispiel nicht, ich wüsste auch nicht, wie ich damit klarkommen könnte, so, ne? Und ich weiß nicht, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich dafür in eine Therapie muss oder so, aber doch, also was gut war für mich im Thema Bewältigung, war das wirklich auch rauszulassen. Ne? Einfach auch, dass ich mich nicht geschämt habe, dann auch zu heulen, auch zu sagen, ey, jetzt sind meine besten Freunde, wenn ich jetzt vor denen heule, das ist schon okay so. Ne? Also das finden die jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht weniger Mann, nur weil ich jetzt weine, sondern das ist für die okay. Das hat gut getan und wir reden immer wieder über ihn. Also wie mein Freund Dizzle zum Beispiel, der kommt auch aus der Region, war mit Smooth auch befreundet, lange vor mir schon und wir tauschen es immer aus und wir gucken uns Videos an, Fotos an, quatschen über Smooth, halten ihn so am Leben und er ist immer Teil von uns.
Fühle ich irgendwie. Eine Anekdote noch dazu, weil Nils, du weißt es gerade, auch bei mir relativ aktuelles Thema durch den Tod meines Opas, der wie so ein zweiter Vater für mich war und wo ich tatsächlich auch große, große Schwierigkeiten hatte in der Verarbeitung. Und jetzt war aber vor, ja, ich glaube, wie lange ist es her? Noch gar nicht so lange, 5-6 Tage war dann die Beerdigung von ihm und das hatte so eine paradoxerweise so eine heilende Wirkung, weil ich hatte dann einen Brief für ihn vorbereitet, den ich dann in der Kirche vorgelesen habe und das war halt so genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses Rauslassen und sich und auch nicht sich schämen für das, was man gerade fühlt. Und ich habe schon gemerkt, dass es mir nach dem Moment klar, der Verlust wird immer bleiben und das wird sich auch nie ändern, aber es hat schon irgendwie was in meiner Grundstimmung verändert, weil ich so für mich einen tollen Abschluss einfach damit gefunden habe. Deswegen fühle ich total, was du sagst, mit diesem Rauslassen und einfach Loslassen, ne?
War das der erste große Verlust in deinem Leben?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, meine Großeltern sind auch gestorben, aber es fühlt sich definitiv anders an, weil du hast auf der einen Seite hast du einen Menschen, meine Oma, meine Baba, die hat mir extrem nah gestanden und ich habe nur gute Erinnerungen an sie. Und das war trotzdem, auch zu dem Zeitpunkt war ich vielleicht auch noch nicht so reif. Das hat wehgetan, aber das hat sich nie so angefühlt wie bei einem Freund, der sogar noch jünger ist als du und der geht und so, das war auf jeden Fall der schwerste Verlust in meinem Leben, definitiv.
Ich stelle mir auch vor, dass es einerseits natürlich nochmal Wunden aufreißen kann, so wie plötzlich dein Vater weg war, ist 20, 30, 40 Jahre später wieder ein Mensch einfach weg. Bloß in dem Fall, bei deinem Vater wusstest du auch nicht, ob er irgendwann wiederkommt, aber irgendwann war er wieder da und dann gab es ein so Happy End, wie es nur happy sein konnte in dem Moment. Mhm. Ja, und jetzt bringt Hoffen nichts.
Genau.
Scheiße.
So ist das.
So ist es manchmal im Leben und ich glaube trotzdem, dass man da gestärkt rausgeht. Was hat sich ab dem Moment für dich verändert? Hat sich da auch auf musikalischer Ebene was verändert? Beziehungsweise wie war dann der weitere Verlauf dann auch ohne diesen guten Freund und Wegbegleiter?
Es war erstmal was sehr, sehr schwierig. Das Album danach war eine Katastrophe, weil ich bin ja bis jetzt, bis Ende des Monats, jetzt läuft der Mietvertrag aus. Ich war mit Smooth seit 2013 in diesem Studio. Er hat mich nach Oberfranken gebracht und hat mir diese Region quasi zu Füßen gelegt und gesagt, ey, hier ist was so, ne? Und ich durfte das durch ihn entdecken. Das Album danach war sehr schwierig. Mein Backup ist gegangen. Mein damaliger auch Produzent und DJ, mit dem ich auch immer zusammen und Engineer ist auch gegangen. Ich habe mich von meinem Manager getrennt.
Du hattest auch körperliche Probleme selber, ne?
Genau, ich habe Tinnitus die ganze Zeit gehabt deswegen und ich stand so, das war super weird, weil auf der einen Seite war ich Ku Savage, der erfolgreiche Rapper, ich kann eine Halle voll machen und auf der anderen Seite, da habe ich mich wirklich sehr schwach und sehr, sehr ausgeliefert gefühlt. Ich hatte gar kein Team, dann habe ich angefangen, echt so Musikerfreunde von mir anzurufen und zu sagen, ey, hast du einen Engineer für mich? Und bin dann halt mit Leuten ins Studio gegangen, mit denen ich noch nie im Studio war und für mich war das davor immer so ein extrem intimer Prozess so. Auf einmal muss ich den mit Fremden auch irgendwie teilen, ne, und muss irgendwie gucken. Und dann war das auch so Umschwung musikalisch insgesamt so, ne, auf einmal war Spotify so super wichtig und die Leute haben viel gestreamt und dann hatte ich auch das Gefühl, okay, ich bekomme gar nicht mehr die Wertschätzung für meine Musik und für das, was ich mache. Und dann Gottes Hand oder das Universum hat mir dann eine Goldsingle geschenkt und dann auf einmal hat sich das dann wieder gewendet. Aber das war nicht leicht. Also das Album danach, das KKS-Album war wirklich schwer, weil es war das erste Album ohne Team, ohne Crew. Ich stand alleine da, aber es war gleichzeitig beste Erfahrung für mich, zu wissen, dass ich das auch alleine kann. So, ne? Also ich kann von heute auf morgen, man kann mir das gar nicht mehr nehmen. Deswegen haben wir den Song Jedes Wort ist Gold wert gemacht. Das habe ich auch Sigi dann erzählt, als wir in L.A. waren und das Album Royal Bunker aufgenommen haben, habe ich ihm gesagt, ey, weißt du, was so geil ist? Du kannst theoretisch uns das ganze Konto wegpfänden, du kannst uns alles wegnehmen, was wir haben und trotzdem könnten wir morgen, ab dem morgigen Tag direkt wieder davon leben, Alter, weil am Ende sind es nur unsere Worte und unsere Ideen und ich weiß, ich kann zu irgendwem in irgendein Studio, ich könnte jetzt hier mit seinem Laptop und mit dem Mikrofon könnte ich jetzt heute einen Song recorden, der morgen meine Miete bezahlt und das ist so geil und könnte irgendwo hingehen und sagen, ey, gib mir einen Vorschuss auf die Sachen, die ich die nächsten 10 Jahre mache. Also das war eine sehr stärkende Erfahrung und da habe ich auch gelernt, ey krass, so ich stehe auf eigenen Beinen so, ne? Also man im Endeffekt kann mich jetzt gar nichts stoppen, Alter. Und das war sehr, sehr gut.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das beste Outcome war, weil wenn ich mir jetzt nochmal überlege, was du erzählt hast, wenn ich mir auch anschaue, wie du dich hier verhältst, dass die Kabel unbedingt klar liegen müssen und dass da nichts übereinander sein muss, dass du keinen Alkohol trinkst, keine Drogen nimmst, dass du diesen Kontrollverlust nicht magst, dass du das alles Ordnung haben musst und eine Kontrolle haben musst.
100%, genau.
So, und das ist natürlich auch super easy zu erklären. Du hast halt die größten Kontrollverluste in deinen ersten Lebensjahren erfahren.
Ja.
So, und dann stirbt einfach so einer der wichtigsten Menschen in deinem Umfeld. Das ist der maximale Kontrollverlust. Du kannst nichts machen. Du bist da und kannst nichts tun. Und sich das zurückzuholen mit einem neuen Team und ganz, ganz viel eben aus sich selber heraus und das dann mit so einem Erfolg eben zu krönen, dann ist der Mensch nicht zurück, aber dann ist die Kontrolle wieder da.
100%, schön auf den Punkt gebracht, danke, Alter.
Wunderschönes Schlusswort doch schon fast an dieser Stelle. Ja. Das kann man doch genauso stehen lassen. Ey, was für eine beeindruckende Persönlichkeit. Also ich war ja bisher immer nur wirklich riesengroßer Fanboy und bitte mach genauso weiter. Das möchte ich einfach an der Stelle nochmal einmal sagen.
Danke, Mann.
Wirklich von Herzen danke für dieses tolle, inspirierende und auch sehr tiefe und emotionale Gespräch. Danke, dass du diese Tiefe auch zugelassen hast. War für uns eine riesengroße Freude. Ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Und
ja, vielen Dank, wirklich.
Ich freue mich wie ein kleines Kind auf das Album, das jetzt kommende Woche kommt. Echt, hab richtig Bock drauf und werde dir auf jeden Fall mein Feedback dalassen, wenn es gewünscht ist, hoffe ich zumindest.
Mach das bitte. Sehr gerne, wirklich.
Absolut. Kann ich mich wirklich nur anschließen. Also ich kann auch sagen, für uns beide, Robin, war das ein super Gespräch, war es aber vor allen Dingen auch ein echt anspruchsvolles Gespräch. So die Geschichten, die du mitbringst, das ist wirklich nichts, womit wir alltäglich zu tun haben. Und gerade deswegen sind wir dir sehr, sehr dankbar, dass du uns da mitgenommen hast. Robin, du musst jetzt gleich zu der Familie. Wir müssen natürlich, bevor wir Savage dann gleich so richtig Tschüss sagen, natürlich dir noch die letzte Frage stellen und ein bisschen Druck aufbauen. Savage war Anfang des Jahres mit seinem Sohn auf der Bühne und hat sich da einen Traum erfüllt. Werden wir das noch erleben, dass du als Profispieler mit einem deiner Söhne auf dem Platz stehst.
Ich hoffe ja sogar mit beiden. Ich hoffe ja tatsächlich sogar mit beiden. Achso, also wirklich, dass sie auch aktive Profis sind, meinst du?
Klar.
Ich dachte als Einlaufkinder. Das ist ein bisschen realistischer. Alles andere wird zu 1 Million% nicht mehr passieren. Aber ich hoffe,
dass... als Trainer vielleicht, oder?
Ja, okay, vielleicht als Trainer dann. Wobei, da will ich eigentlich nicht so...
Willst du das?
Will ich nicht so viel mit einer Mütze haben, mit Trainer. Wenn ich einmal raus bin, dann ist auch gut. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Aber Einlaufkinder schon noch gerne. Dieses Bild hätte ich schon noch gerne, bevor die Karriere zu Ende geht. Ey, ihr Lieben, es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Danke von ganzem Herzen.
Mir auch. Dankeschön.
Wir hören und sehen uns definitiv.
Liebe Grüße an die Familie.
Dankeschön. Auch an deine. Alles Gute, ihr Lieben.
Danke.
Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao. Ja, und das war auch schon wieder die neue Folge Wie geht's mit Kool Savasch. Sein Album Lang Jux ist mittlerweile übrigens überall zu hören und zu haben, egal ob gestreamt, auf CD oder auf Kassette. Aber ey, ich glaube, nach den Gesprächen heute freuen wir uns vor allem dann irgendwann auch mal auf eine Biografie. Hier geht's dann in 2 Wochen aber erstmal weiter. Stefano Zarella ist zu Gast, Creator, Foodblogger und Kochbuchautor. Dann wieder mit Robin alleine. Wenn ihr aber bis zur nächsten Folge nicht so lange warten wollt, dann hört gern mal in die alten Folgen rein, zum Beispiel mit Enno. Oder mit Montez, der tatsächlich damals seine ersten Bühnenschritte noch mit Kool Savasch gegangen ist. Außerdem abonniert natürlich gerne den Podcast, schickt uns gerne auch Kritik, positiv wie negativ. Wir freuen uns über alle Verbesserungsvorschläge. Am wichtigsten aber, macht euch eine gute Zeit. Achtet auf euch.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.